So, herzlich willkommen bei NFL Austria, eurem Podcast, der euch die wöchentliche Dosis NFL Talk, Berichte und Statistiken liefert. Ich bin Head Coach Markus Braune-Klammiger und mit mir heute dabei Wide Receiver Paul Reif.
Servus.
Ja, das ist unsere erste Folge. Ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben auf Spotify und Co. Wir werden überall ausgestrahlt werden und werden ab heute wöchentlich für euch da sein, NFL-Berichte liefern und euch die nötige Dosis geben, falls ihr eventuell ein paar Spiele nicht sehen habt können. Und dafür sind wir eben da. Und deswegen werden wir uns auch kurz mal vorstellen. Ich bin Markus Brownie, Klammiger Brownie ist mein Spitzname. Ich bin Head Coach und schaue seit über 10 Jahren NFL-Football. Wir informieren uns jede Woche und das seit Jahren. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir liefern euch unsere Infos, die wir uns jedes Mal zusammenscharren, weil es uns einfach interessiert, und verpacken das kompakt in eine knackige Podcast-Folge einmal die Woche. Paul, erzähl was über dich.
Ja, servus. Ich bin der Paul. Bin seit 3 Jahren auf der Position des Wide Receivers und schaue auch seit circa 10, 11 Jahren aktiv Football und verbringe eigentlich viel zu viel Zeit damit, als dass das nicht irgendwie andere Leute auch was davon haben sollten. Und dementsprechend haben wir sie gedacht, ja, machen wir einen Podcast. Und here we are.
Ja, ganz einfach. Wir versuchen auch gar nicht zu viel euch zu geben. Wir versuchen euch auch nicht zu übermannen, sondern wir werden uns ein paar Spiele die Woche raussuchen, die wir für besonders interessant halten und euch die versuchen, so gut wie möglich wiederzugeben. Für alle, die vielleicht nicht wissen, wo schaue ich mir NFL-Spiele an außerhalb von normalen Fernsehen? Wir können natürlich auch immer empfehlen NFL Game Pass oder auf NFL.com oder auch natürlich auf diversen YouTube-Kanälen. Leute, schaut es euch an. Super spannend. Warum steigen wir erst in Woche 2 ein? Wir haben die Woche 1 leider technisch nicht geschafft, für euch aufzunehmen, aber das macht nichts, dafür liefern wir umso mehr in Woche 2. Und ich werde euch mal kurz ein bisschen durchführen, was wir heute für Spiele für euch vorbereitet haben. Und zwar ist das erstens eines der meiner Meinung nach spannendsten Spiele, weil es gar nicht wegen dem Punktestand. Aber die Frage ist natürlich das Mysterium Tampa Bay Buccaneers. Und so waren die, und haben die gegen die Falcons gespielt. Falcons at Buccaneers. Und das werden wir auf jeden Fall durchmachen. Das zweite Spiel, was wir machen, wird die Klatsche der Woche sein. Also quasi wir wollen nicht Loser sagen, weil es bewerten ist, aber es wird ein dramatisches Urteil geben, und zwar das Dolphins-Spiel. Die Dolphins haben gespielt gegen die Bills. Und da ist natürlich ihr werdet vielleicht den Score schon gesehen haben, wir werden es nicht vorab nehmen, aber ich werde euch ein bisschen da durchführen durch das Ganze. Das dritte Spiel, was wir uns anschauen werden, ist das Packers-Spiel. Packers letzte Woche ja völlig, völlig demontiert worden von den Saints. Diese Woche ganz ein anderer Look. Ja, und das letzte Spiel, was wir dann in vollem Maße durchgehen werden, ist natürlich vermutlich das spannendste Spiel der Woche. Für mich war es das spannendste Spiel der Woche. Vikings gegen die Cardinals. Paul, was war für dich das spannendste Spiel der Woche?
Puh, das ist eine gute Frage. Also Vikings-Cardinals auf jeden Fall Frontrunner für das Ganze. Mhm. Ich würde aber durchaus auch das Ravens-Chiefs-Game da ganz weit vorne einordnen. Also da ist auch echt heiß hergegangen und war vor allem, glaube ich, auch das prestigeträchtigste Spiel der ganzen Woche. Kansas City gegen Baltimore, die letzten 2, 3 Jahre ständig hin und her. Oder eigentlich nicht hin und her, weil die Ravens haben wir eigentlich nur verloren gegen Kansas City. Aber diese Rivalität, Patrick Mahomes und die Ravens als Ganzes eigentlich. Bei den Chiefs, finde ich, war es immer mehr so, ja, okay, Patrick Mahomes, Tyreek Hill. Und die Ravens haben irgendwie immer, man hat immer gewusst, Lamar Jackson ist vielleicht nicht ganz Patrick Mahomes, aber der Rest vom Team ist, der Roster generell ist vielleicht stärker. Deswegen habe ich diese Rivalität irgendwie sehr spannend gefunden. Und ja.
Ja, und die Woche auf jeden Fall Lamar Jackson super aufgedreht. Und deswegen habe ich auch für euch am Schluss dann auch noch meine zwei Top-Highlights aus dem Spiel, die ihr euch nochmal anschauen könnt, weil wir werden auch ab und zu die Game Clock dazu nennen, also die Zeit, in der ihr euch das im Spiel zurückschauen könnt. Und da habe ich zwei absolute Zuckerstücke rausgesucht von Lamar Jackson. Und natürlich hatte er auch Hilfe. Das ganze Team der Ravens steht diese Saison wirklich sehr, sehr stabil da, muss man sagen. Also ich war mir auch nicht ganz sicher, wie wird Lamar Jackson performen das Jahr, aber unterm Strich muss ich sagen, ich bin begeistert. Der Football ist wirklich sehr, sehr stark, was sie spielen. Und es macht mir auch wirklich Spaß, das zuzuschauen.
Ja, absolut. Kurz noch zu, die Ravens stehen sehr gut da, roster-wise. Das hätte ich vor ein paar Wochen absolut ohne Kritik unterschrieben, nachdem drei Running Backs und einer der besten Cornerbacks der Liga injury-mäßig flöten gegangen sind für die Saison. Vielleicht nicht mehr ganz so solide, aber der Ravens Roster ist sehr deep, also da ist einiges da, womit man durchaus arbeiten kann. Und speziell Running Backs, irgendwie kann man die immer erstaunlich leicht ersetzen,
komischerweise. Ja, Sehen wir uns mal ehrlich, Running Backs ist nicht die Position, die am schwierigsten zu ersetzen ist. Das heißt, wäre wahrscheinlich ein Ausfall von einem Left Tackle wie Bakhtiari bei den Packers eine vermutlich herbere Niederlage, als wenn Baltimore irgendwo den nächsten Running Back herzaubern müssen. Ohne natürlich die Running Back Unit runterzumachen, aber es ist, denke ich mal, eher tendenziell die Unit, die am leichtesten zu ersetzen ist.
Ja, absolut. Man merkt es ja jedes Jahr im Draft irgendwie. Man hat so auf allen möglichen Positionen, okay, First Round, Second Round ist auch noch, so gibt man auch noch gute Leute und dann ist so, ja, okay, mit Glück an vernünftigen Starter oder einen guten Backup, außer bei den Running Backs. Bei den Running Backs poppen aus der dritten, aus der vierten, aus der sechsten Runde immer wieder extrem gute Leute heraus. Also Alvin Kamara, wenn es schaust, Kareem Hunt, Philipp Lindsay, der irgendwie undrafted gekommen ist und weil mit der ersten Saison gleich mal 1000 Yards hingelegt hat. Also aus irgendeinem Grund, bei den Running Backs poppen halt immer wieder in den hintersten Runden vom Draft extrem gute Leute hervor.
Ja, weil vor allem auch die Running Backs natürlich von extrem viel leben. Running Backs sind ja quasi die Straßenhunde unter den Footballspielern. Die leben ja von allem. Die leben ja von Luft und Wasser. Die leben ja von der O-Line. Die leben vielleicht davon, dass auch die Wide Receiver, ein paar wirklich gute Wide Receiver dabei sind, die haben ein gutes Run-Blocking machen. Hey, wir haben diese Woche Run-Blocks gesehen, da denkst du, okay, da hat jetzt einfach der Wide Receiver gerade diesen Run gemacht, weil der Running Back einfach völlig untouched durchgelaufen ist. Dasselbe ist natürlich ein guter Quarterback, der jetzt zum Beispiel à la Brady den Running Back nochmal auf eine ganz andere Route schickt, weil er die Defense gut lesen kann. Und der Running Back muss doch nur warten. Und wie gesagt, ich will die Running Backs nicht schmälern, aber an sich haben die natürlich sehr, sehr viel Hilfe im Gegensatz zu anderen Positionen.
Absolut. Und das Scheme hilft natürlich auch. Also wenn du jetzt anschaust an Kyle Shanahan mit seiner Rushing Offense, da kannst jeden halbwegs fähigen Running Back hinstellen und die machen irgendwie Yards. Also wenn da das Blocking-Scheme funktioniert, dann liefern die irgendwie.
Ja, das sehe ich auch so. Und wenn du halt eine starke O-Line hast, die halt wirklich brutal Pressure macht, die einfach ihre Blocks aufnehmen, die Gaps öffnen, die einfach schauen, dass das Ganze deep wird, dann kann ein Running Back halt einfach abliefern. Da muss es auch nicht einfach der absolute Monster-Running Back sein, sondern da kann es dann auch einfach wirklich ein Running Back sein, der einfach vielleicht sich schön durchtankt. Aber natürlich ist nicht umsonst, dass gute Running Backs wie ein Derrick Henry zum Beispiel, dass er trotzdem immer ganz vorne ist, der natürlich jetzt momentan auch der Rushing Leader mit 240 Yards auf 52 Attempts, das ist natürlich schon sehr, sehr nice. Und ja, natürlich, aber das sehen wir auch wieder, wenn du das anschaust in der Statistik, Lamar Jackson an Nummer 3 der Rushings, das heißt hier auch wirklich ein Quarterback ganz vorne bei den Rushern, wo ich mir auch denke, ja, wo sind da die Running Backs, aber mit dem wollen wir uns gleich zu viel aufhalten, wir schweifen schon ein bisschen ab, weil wir wollen eigentlich direkt ins erste Spiel, was wir vorbereitet haben für euch. Und ich muss sagen, mir gehen die Ideen aus und so. Mir gehen die Ideen aus, was die Tampa Bay Buccaneers diese Saison aufhalten soll. Weil ganz ehrlich, eine klassische Frage, die ich mir jetzt schon mittlerweile stelle, ist, wie viele Waffen sollte eine Offense überhaupt besitzen dürfen? Tom Brady hat einen Waffenschrank, wo er jede einzelne Waffe sich rausnehmen kann und diese trifft auch. Das ist ja unfassbar, wenn du dir überlegst, dass ein Evans, der vermutlich einer der besten Wide Receiver ist in der Liga, eigentlich nichts anderes für ihn ist als eine von vielen Anspielstationen. Vergleich's mal mit anderen Teams wie Green Bay, die so ein, zwei Anspielstationen haben, die wirklich solide sind. Und dann nimm aber mal her die Tampa Bay Buccaneers mit AB, mit Godwin, mit Evans, mit Howard, mit Gronk, das ist einfach, ich stelle mir die Frage, wie viel kann die Liga vertragen, wenn so eine Wand auf einen zukommt?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Und ich habe das also, wie Brady nach Tampa gekommen ist, habe ich mir da schon gedacht, damn, diese Offense wird richtig böse werden. Mhm. Oder zumindest es war so ein Vibe von, okay, das könnte richtig böse werden, aber schauen wir mal, ob es funktioniert. Und ich hätte echt nicht geglaubt, dass das so aufgeht. Vor allem, irgendwie hat es Brady geschafft, also Leute wie ein Antonio Brown, der sicher, dass der ein oder andere zu viel Schirmdeckel gekriegt hat, irgendwie trotzdem irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und dass das, da war ich mir lange nicht sicher, ob das wirklich funktioniert, aber es geht einfach genial auf. Und ich glaube, Brady ist einfach mittlerweile so eine Autoritätsperson, dass sogar so Leute wie Antonio Brown dann sagen, okay, wenn du das sagst, dann ist es so und dann machen wir es so.
Es ist ja auch verrückt, wenn man sich überlegt, dass es ja fast unmöglich ist, Tom Brady zu hassen mittlerweile, weil er ja gar kein Spieler mehr ist. Das ist ja quasi eine Institution, die hier auch noch mitmacht. Das ist das Tom Brady-Spiel auf dem Platz. Wenn man sich anschaut, wie der die Calls setzt. Er setzt die Calls einfach 2-3 Sekunden, bevor die Glock abläuft und der Snap kommen muss. Und er setzt den Call, boom, findet Gronk. Gronk sowieso untacklebar und bam, wieder der nächste Touchdown. Und da denkst du halt auch so, letztes Jahr waren ja schon die großen Rumore, was ist hier los? Stellt sich Tom Brady das All-Star-Team zusammen? Und dann hat man aber Gronk gesehen, wie er kommt. Der ja nach, ich glaube, es waren 9 Monate Abstinenz von dem Sport oder fast ein Jahr, sich dafür entschieden hat, eine All-American-Soft-Tour zu starten, ne? Und eine Party-Tour zu starten, kommt zurück und performt doch letztes Jahr schon insane.
Ja, absolut.
Jetzt sind wir Week 2 und Gronk kommt halt mit Statistiken daher, wo du denkst, da würde sich ein normaler Tight End freuen, wenn das in der Saison alles so gut läuft.
Ja, also 4 Touchdowns pro Season für ein Tight End ist schon...
Das ist schon in Ordnung.
Ist in Ordnung, ja.
Das ist völlig okay. Und wenn du dann mal überlegst, dass Gronkowski einfach mal die Touchdown-Statistik in den Receiving-Touchdown-Statistik anführt.
Ja, das ist echt Wahnsinn.
Man muss aber auch sagen, dass der zweite ist Adam Thielen, der ja auch ein Monster-Spiel gemacht hat, der auch meiner Meinung nach... Also ich bin kein Vikings-Fan, aber Kirk Cousins ist legit.
Also absolut. Der ist definitiv legit. Die schaffen es nur irgendwie immer, irgendeinen Weg zu finden, wie sie es dann am Ende doch verkacken. Aber ich glaube, dazu kommen wir später eh noch.
Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Bleiben wir mal
beim Tampa-Game, ja.
Genau. Und das Ding ist, jetzt nur mal kurz zur Statistik, muss ich mal überlegen. Rob Gronkowski mit 12 Catches und 4 Touchdowns. Also jeder dritte Catch ist ein Touchdown. Was ist denn da los?
Die lassen den Typen echt hackeln, ja. Vor allem, weil du gerade die Sauftour angesprochen hast. Ganz ehrlich, ich glaube, das hat ihm einfach gut getan. Der Typ ist schon so kaputt. Mhm. Der hat Hits kassiert die letzten 9, 10, was weiß ich, wie lange der in der Liga ist, Jahre. Der ist einfach kaputt gewesen. Mhm. Und der hat jetzt einfach gesagt, okay, ich mache jetzt einmal ein Jahr lang nichts. Oder zumindest das, was mir halt Spaß macht, was ihm halt freut. Und zumindest der Körper hat sich vielleicht ein bisschen regenerieren können. Mhm. Und jetzt ist er so wieder, okay, es geht um nichts, weil sie haben, ehrlicherweise, die beiden haben alles erreicht, was man irgendwie erreichen kann. Für die geht es um nichts, die machen das nur mehr zum Spaß. Mhm. Und ja, voll befreit drauf losspielen.
Absolut. Und ich meine, es ist ja, wie soll ich sagen, bezeichnend, dass ja Gronk von der eigenen Family Guy-Folge bekommen hat.
Absolut.
Wo es darum gegangen ist, dass er feiert. Also da auch eine kleine Serienempfehlung. Schaut euch die Folge an von Family Guy, wo es halt um den Gronk geht. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Aber Paul, wir hauen uns jetzt rein ins Spiel.
Jawohl.
Ja, was soll ich sagen? Gleich von Anfang an, in Minute 3, Gronk mit dem ersten Touchdown. Und wo ich mir dann denke, tackeln die absichtlich so schwach?
Nein, die tackeln nicht schwach.
Ich denke es mir auch.
Nicht schwach.
Es schaut halt aus, als wären das Leute, die einfach von einem Gronk teflonartig abprallen. Ja, aber es ist.
So ähnlich ist es.
Ja.
Dazu muss ich nochmal ganz kurz nochmal ausholen. Monday Night Football mit Peyton Manning und Eli Manning. Und Gronk war zu Gast jetzt die Woche. Und sie haben ihn gefragt, irgendwie ist die Frage aufgekommen, ob er. ob er Tape schaut, ob er Game-Tape schaut und ob er Videoanalyse macht. Und er hat gesagt, no, I don't do that. I just run through people. Und genau das macht er. Er geht vor dem Spiel zum Brady, sagt, wer covert mich? Welche Art von Coverage ist es? Okay, passt. Ist mir wurscht, ich renne ihm einfach um. Das ist so ein bisschen sein Zugang zu dem Ganzen.
Ja,
genau so schaut's aus. Genau so schaut's aus.
Ja, egal. Und wir, um weiter reinzukommen, Brady natürlich eine super solide Leistung gemacht, aber bei Minute 8 kam dann auch auf einmal der überraschende Moment, wo Brady vielleicht zu sehr die Pocket genießt. Und dann kam auch schon der erste Sack an Brady vom Outside Linebacker, vom Fowler, und der wurde dann auch gleichzeitig, recovered. Und schon war der Ball weg, aber das Ganze hat natürlich nicht lange gehalten, weil die Tampa Bay Buccaneers mit einer unfassbaren Defense daherkommen und Gronk natürlich im zweiten Quarter und seine erste Minute vom zweiten Quarter gleich den nächsten Touchdown hinterher. Ja, was soll ich sagen? Wenn man sich anschaut, vor allem Gronk, was war das für ein Touchdown? In der Endzone, im vollen Streck, wie eine fucking Katze.
Ja.
Das ey, schaut doch nicht aus wie eine Katze.
Nein, er schaut aus wie, keine Ahnung, wie ein Kalb. Aber irgendwie bewegen kann er sich trotzdem extrem gut. Und ja, Brady ist natürlich, er genießt die Zeit in der Pocket, weil er hat sehr viel davon. Also die Tampa O-Line ist ja eigentlich gewaltig. Mhm. Die waren ja voriges Jahr richtig, richtig stark. Und gelegentlich, ja, mit der O-Line, die grundsätzlich so lange hält und mit den Receivern, die so oft so frei sind, verleitet das natürlich einfach dann quasi ein bisschen zu warten und sagen, okay, schauen wir das an, irgendwo wird schon wer von meinen 17 saugeilen Receivern frei werden. Ja. Gelegentlich funktioniert es halt dann doch nicht und dann, ja, dann kriegt er halt auch nicht mit. Mhm. Aber die O-Line grundsätzlich sehr, sehr stark.
Ja, und da auch ein kleines Highlight, was wirklich witzig ist, muss ich ehrlich sagen, habe ich so nicht in Erinnerung, dass ich sowas schon mal gesehen habe, aber sie haben bei dem Touchdown, haben sie den wahrscheinlich unfähigsten Fullback und überfordertsten Fullback aller Zeiten. Leute, schaut euch das an, und zwar ist das in der ersten Minute vom zweiten Quarter, der Touchdown von Gronk. Wem haben sie da reingeholt? Sie haben einen Fullback
Nose reingeholt. Nose Tackle Vita Vea.
Die Nummer
50. Das ist 50. Eine Nose Tackle, Nummer 50, Vita Vea, Nose Tackle.
Reingebracht, er steht dort in der Oldschool Fullback Position, und zwar ist das so leicht versetzt vom Guard, vom rechten Guard, und man sieht, der Snap geht los und er weiß einfach nicht, was er tun soll. Er bleibt einfach hinter der Line, also wieder Pass Protection machen. Aber hier gibt's, ich schwöre auf alles, so wie der da gestanden ist und so wie der geschaut hat, der hat keinen Plan gehabt, was er da tut. Der
absolut.
Weil ich habe Fullback gespielt damals. So stehst du nicht da, wenn du die Pass Protection quasi covern sollst aus der zweiten Reihe. So stehst du da, wenn du irgendwie gar nicht weißt, ob du links oder rechts gehen sollst. Und was passiert? Brady sieht, no pressure, Buck, Gronk und wieder der nächste Touchdown. Ja.
Bin mir gar nicht sicher, wie notwendig das war, dass der überhaupt irgendwas macht. Alleine, dass da, weiß ich nicht, 150 Hausnummer Kilo einfach dastehen, hat, glaube ich, schon so viel Attention auf ihn gezogen, dass es eigentlich vollkommen wurscht war, was der Typ eigentlich macht. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass die dem länger als eine halbe Minute vor Playbeginn überhaupt gesagt haben, dass er da jetzt als Fullback rein muss.
Ja,
also der war echt, glaube ich, maßlos überfordert eigentlich, aber es war egal. Sie haben irgendwen abstellen müssen, der halbwegs in der Lage ist, diese 150 Kilo zu tackeln, und das hat schon gereicht, dass irgendwo anders Platz frei wird.
Ja, und dann kommen wir aber auch schon, wir reden jetzt die ganze Zeit von den Bucks, aber man muss dazu sagen, um ehrlich zu sein, die Falcons haben kein schlechtes Spiel gemacht. Ich bin der Meinung, dass sie wahrscheinlich gegen ein nicht so überlegenes Team, also ich meine, die Bucks Defense ist verrückt, und dennoch haben sie doch gute Waffen angebracht. Und hier haben wir jemanden gesehen, wo ich mir dachte, eigentlich nicht so richtig auf meinem Schirm, aber der mittlerweile 30-jährige Patterson, der mit einem wunderschönen Screen Pass und einem nice Run auf ein Average von 7,7 Yards per Attempt gekommen ist für das Ganze und einen wunderschönen Touchdown gemacht hat, und zwar durch einen klassischen Spielzug, durch einen Stretch. Und was liebt jeder Offense-Koordinator bei einem Stretch? Die Cutback-Line, und die hat er gehittet. Boom, schöner Touchdown von Patterson für die Falcons wirklich, wirklich gut. Und auf das Ganze hatten die Bucks im ganzen Spiel eigentlich keine gute Antwort, weil Patterson hat doch öfter mal brilliert und das hat mir ziemlich gefallen, dass man da auch mal beim Seed, jetzt sage ich mal, nicht jedes Spiel so famous ist.
Absolut, also Patterson hat mir auch doch ziemlich überrascht, dass der dann so präsent war in dem Game, weil der war immer so ein bisschen mal als Receiver, mal als bisschen Running Back, mal als Returner oder eigentlich hauptsächlich als Returner im Special Team und dann macht er 2 Touchdowns, beziehungsweise eigentlich einen dritten, der dann zurückpfiffen worden ist wegen irgendeinem Holding oder so. Aber das wäre eigentlich sein weitester gewesen. Ich glaube, das waren sicher über 30 Yards, oder? Ich habe das jetzt nicht mehr ganz im Kopf, das Play, aber
es war
ziemlich weit. Das ist dann mit irgendeiner Flagge zurückgepfiffen worden, wo ich gedacht habe, der Bursche hat jetzt nicht wirklich 3 Touchdowns in dem Spiel gemacht eigentlich, oder?
Ja, das ist wirklich verrückt. Also da wirklich werde ich die Augen offen halten. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob der in der Fantasy-Football-Liga schon gepickt worden ist. Vielleicht werde ich mir den irgendwie mal krallen, weil der hat auf jeden Fall abgeliefert. Wer auch abgeliefert hat, wie irgendwie doch schon länger. Was sagen wir zu Matt Ryan?
Der ist gut. Der ist richtig gut, der Typ.
Aber was ist los? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Matt Ryan braucht er mehr Unterstützung einfach? Das denke ich mir jedes Mal. Braucht er einfach mehr Waffen?
Vielleicht gar nicht so die Waffen, also Skillplayer-mäßig, glaube ich, ist er ganz gut aufgestellt, weil er hat den Calvin Ridley, er hat Kyle Pitts, er hat es sind durchaus gute Waffen da, auch dieser Hurst, der Tight End, ist auch nicht schlecht. Ja. Er hat schon ganz gute Leute. Es ist halt, die O-Line ist ja bestenfalls mittelmäßig, eher weniger. Und die Defense ist jedes Jahr irgendwie, ich meine, voriges Jahr war es eine absolute Katastrophe, aber die Defense ist halt jedes Jahr bei den Falcons irgendwie. Und auch wie dieses Spiel, sie haben wieder mal das Most Falcon Thing to Do gemacht. Sie haben vor der Halbzeit, okay, immerhin noch das Field Goal, um zumindest ein bisschen aufzuschließen. Und dann sagst du, okay, sie kriegen in der zweiten Halbzeit den Ball. Wenn man gleich loslegt, vielleicht ist noch was zu holen. Was macht man? Man wirft einen Pick sofort. Ja. Und das ganze Momentum, wo man sich denkt, okay, wir haben jetzt zumindest ein Field Goal gemacht, wir kriegen den Ball in der zweiten Halbzeit, legen wir los, starten wir was, gehen wir es an. Und was machen sie? Werfen einen Pick. Und da war das Spiel eigentlich mehr oder weniger gelaufen.
Ja, und vor allem insgesamt, um das Spiel auch ein bisschen abzukürzen, insgesamt mit Edwards 2 Interception-Touchdowns. Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, aber ich meine, das ist ja wohl der Oberknaller. Also schaut sich das vielleicht nochmal in den Highlights an. Das hat mich richtig, das war richtig nice. Da haben die Bucks wirklich den Deckel draufgelegt. Da war wirklich Deckel zu, Affe tot einfach. Da war alles vorbei für die Falcons für das Spiel. Ja. Oh, Paul, was war bei den Dolphins los?
Puh, da war, also offensively nicht sehr viel, muss man sagen.
Ja.
Die Dolphins, ja, ich bin mir sehr, also, sehr unsicher, was Tour ich von braucht, denen generell...
Ja, Tour braucht echt irgendwelche, er braucht Hilfe. Und zwar überall.
Also aber das von war wem? Ja, von wem?
Ich weiß es nicht.
Wie viel mehr Hilfe als Jalen Waddle, Devontae Parker, Mike Gesicki, der Miles Gaskin auf Running Back, der hat mir vorher gesagt, meine Fantasy-Liga gesaved, der Bursche ist nicht schlecht. Ich bin mittlerweile echt am Überlegen, ob es Tour selbst ist.
Ah, ich weiß nicht. Tour hat mir ganz auch gefallen nicht. Eigentlich immer. Ich meine, jetzt logischerweise das Spiel auf keinen Fall. Aber
ja.
an sich würde ich Tour jetzt gar nicht. Ja, ich meine, wie soll ich sagen, der Misserfolg gibt einem natürlich dann auch ein bisschen das vor. Ich glaube, es wird darauf ankommen, wie schauen die nächsten Wochen aus. Kann er sich da fangen? Kann er seine Waffen nutzen? Also momentan schaut es nicht so aus. Aber man muss auch sagen, an dem hat es ja gar nicht gelegen. Das war ja eine Fuckshow vom Allerfeinsten. Das könntest du ja im Zirkus auftreten, weil ich habe das mal kurz zusammengeschrieben, weil du es ja gar nicht alles im Kopf haben kannst. Minute 9, erster Fumble von den Bills. Da auch, Fumble. Wobei man auch sagen muss, Bills haben relativ früh gescored mit Singletary, den ich vor 2 Jahren, glaube ich, in meiner Fantasy-Football-Liga gehabt habe, der richtig, richtig gut war. Die Dolphins antworten souverän mit einer Interception darauf. Dann arbeiten sich die Dolphins nach vorne, um dann wieder zu fummeln. Naja, was macht Allen? Allen antwortet souverän mit einer neunten Interception. Und dann Ende der zweiten Half, Panther Bills, Dolphins fummeln, Dolphins recovern und Dolphins fummeln wieder und Bills haben den Ball. Und dann kommt das nächste, Bills mit dem 53-Yard-Attempt, Field Goal nicht geschafft leider. Und da muss man echt sagen, alleine das ist eine Halbzeit.
Also das Ende der zweiten Halbzeit war ja witzlos zum Zuschauen. Das war ja echt schlimm eigentlich.
Das ist ja also dieser Fumble, absurd.
Dieser Punt-Return-Fumble-Ding, das hat wirklich schlimm ausgeschaut. Und dann natürlich, okay, Bills wieder am Ball, Field Goal nicht geschafft. Mhm. Okay, aber was mir interessant aufgefallen ist, die Dolphins-Defense, die finde ich eigentlich ziemlich gut, die finde ich ziemlich geil. Muss ich sagen, persönlich ein Riesenfan von diesem Xavier Howard. Mhm. Ein wahnsinns instinktiver, athletischer Cornerback, der, glaube ich, jetzt die letzten 10 Spiele, glaube ich, jedes Spiel mindestens ein Turnover produziert hat. Mhm. Und auch dieses Mal wieder mit einer Mörder-Interception. Und generell, ich finde die Defense, ich habe mich auf die gefreut. Ich habe mir gedacht, Miami könnte echt spannend zum Zuschauen werden.
Ja.
Und es hat das ganze Spiel über so ausgeschaut, irgendwie, als wären sie immer überall knapp dran. Es war jetzt nie so, dass Josh Allen irgendwie wide open auf irgendeinen Dude geworfen hat, der einfach nur da gestanden ist und easy den Ball gefangen hat. Das war jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr tight, sehr, sehr knapp. Aber so das letzte Ding hat einfach irgendwo gefehlt. Und natürlich, wenn die Offense halt dann auch gar nichts zusammenbringt, dann ist die Defense extrem lang am Feld und das ist dann sehr, sehr undankbar, selbst wenn du gelegentlich gut dabei bist, über diese Dauer wirst du dann einfach zerlegt. Vor allem von einer Offense, und so ehrlich müssen wir sie sein, die schon sehr, sehr gut ist.
Mhm. Ja, also das schaut schon sehr, sehr eingespielt aus. Aber ich glaube, da wird auch die Wahrheit ans Licht kommen, wenn wir die nächsten Wochen uns anschauen. Aber wer das Spiel, ich finde das Spiel von den Dolphins, Dolphins-Bills-Spiel, lässt sich sehr, sehr gut zusammenfassen. Und zwar in der letzten Minute des vierten Quarters, Pass von Tour auf die Nummer 26. Und man sieht schon, der hat keinen Bock. Der Ball gleitet durch die Hand einfach slapstickmäßig wie eine Seife. Und hey, wer so in einem Spiel performt, der sollte sich echt mal über sein Mindset Gedanken machen. Weil, ganz ehrlich, gewinnen haben sie es nicht mehr können. Aber es wäre vielleicht der Unterschied gewesen, ob sie vielleicht noch irgendwie aufs Scoreboard kommen. Und sich ein Shutdown einzufahren in der Week 2 ist immer bitter.
Ja, also zu null tut einfach weh. Und
das tut weh.
Da ist es dann vollkommen wurscht, ob es jetzt noch um was geht oder nicht. Und ob du willst einfach nicht mit 0 Punkten vom Feld gehen. Das ist einfach eines der schlimmsten Sachen überhaupt. Und das macht echt keinen Spaß.
Aber absolut. Ja. Und vor allem halt es ist halt auch so, du musst halt auch irgendwie auch dein Gesicht wahren und dann auch im eigenen Stadion, und man hat es auch gesehen, das Stadion war halt auch nicht voll. Kann es sein, dass einfach Miami hat den Willen verloren und es war auch keine Stimmung und na, das war nix. Leute, Gas geben next week.
Ja.
Nächste Woche ist eure Woche. Und da kommen wir auch zu dem Team, das dieses Spruch wahrscheinlich verinnerlicht hat wie kein anderes nach Woche 1.
Ja.
Packers, Lions. Was soll ich sagen? Wir haben einen Rodgers gesehen, so wie er letztes Jahr aufgehört hat. Und ja, aber die Lions haben mitgehalten. Lions waren sehr schnell am Scoreboard. Sehr, sehr schnell. Wo ich mir dann schon gedacht habe, hey, die D-Line der Packers schaut gar nicht so straff aus. Aber das wird sich natürlich auch wieder zeigen über die nächsten Wochen. Noch kann man da nicht so viel sagen, aber es war jetzt nicht so aggressiv, wie ich es mir gehofft habe, als Packers-Anhänger. Aber wenn man sich überlegt, Rodgers in der Offense mit einer stark geschwächten O-Line durch den Left Tackle, der ja erst in Woche 5 frühestens zurückkommen soll. Also das wird hart. aber natürlich mit drei unfassbaren Waffen, mit Jones, Tanyan und Adams, hat er halt immer was frei.
Da sind sie wirklich stark. Und ich habe es sehr witzig gefunden, muss ich sagen, dass die Narrative, genau so wie sie passiert ist, eigentlich schon vorige Woche in der Zeitung gestanden ist. Jeder hat gesagt, okay, die haben jetzt ordentlich einen Deckel gekriegt, aber werdet sehen, Rebound-Game nächste Woche gegen die Lions. Und natürlich hat es damit zu tun, dass es die Detroit Lions sind. Es ist halt traditionell eine, ja, sag ich mal, Franchise, die eher im unteren Drittel der Liga anzusiedeln ist. Und es hat irgendwie jeder gesagt, wartet auf nächste Woche, Aaron Rodgers wird rauskommen und wird 4 Touchdowns werfen und wird, weiß nicht wie viele Yards machen.
Ja.
Und ja, genauso ist es im Endeffekt passiert.
Ja, ja.
Jetzt wird man sehen, wie wird das Team die nächsten Wochen auftreten? Eher Week 1-mäßig, eher Week 2-mäßig.
Mhm.
Der Härtetest kommt Sunday Night Football Primetime nächste Woche gegen die San Francisco 49ers.
Ja, das wird super
das
genial.
Wird also das wird richtig spannend.
Das wird richtig nice werden. Da freue ich mich schon mega drauf. Aber
absolut.
Ich finde es auch gut, wir haben endlich einen Aaron Rodgers zurück, wo sich ja nach Woche 1 viele Leute gefragt haben, weil es gab ja da, ich meine, vielleicht haben es viele nicht mitbekommen, gerade für viele Zuschauer, die vielleicht einfach in der Offseason gar nicht schauen, es kommt auch vor, wenn man jetzt in der Offseason einfach mehr andere Sachen zu tun hat, Football ist irgendwie ein bisschen im Hintergrund und dann sieht man aber, was da aber dieses Jahr mit Aaron Rodgers und seinen Vertragsverhandlungen das Problem war und er ist ja sehr, sehr spät in die Saison eingestiegen. Auch das könnte vielleicht ein Grund dafür gewesen sein, dass sie in Woche 1 gestruggelt haben und so hart gestruggelt haben, weil das war nichts.
Na, das war echt furchtbar und da hat man, ich meine, das war auch wieder so eine klassische Media Overreaction. Aaron Rodgers schaut sehr uncomfortable aus, wer weiß, ist er über den Zenit, ist es das, haut er überhaupt den Hut drauf? Und man dachte, hey Leute, der hat jetzt ein Spiel verkackt, man kennt Aaron Rodgers.
Ja,
chillt's
mal the fuck down. Wenn man sich überlegt, dass ein Aaron Rodgers Spiele schon gewonnen hat, humpelnd in den Playoffs, humpelnd irgendwie den Ball noch in die Endzone reinbefördert hat, Catch, Bam. Gerade das Jahr, wo er diese super Mega-Kombi hatte, wo auch noch Nelson da war und das war wirklich sick. Und wenn man sich da den Rodgers noch von früher anschaut, wenn du so bist, wenn du so ein Fighter bist, wie Rodgers ist,
Dann bist du das einfach.
Dann bist du das. Das ist dasselbe Holz, aus dem auch ein Brady geschnitzt ist. Nicht so extrem, vielleicht nicht so edel geschnitzt, aber er ist auch einer, der sicher nicht. Und das war mein, ich bin ja ein großer Verfechter davon, der gesagt hat, Rodgers sollte aufhören nach der letzten Saison. Weil ich immer die Angst habe, dass Spieler dann einfach nach ihrem Zenit ihr Gesicht verlieren irgendwann. Und da natürlich nach Woche 1 habe ich gesagt, schaut nicht so gut aus, aber er ist zurück. Leute, Rodgers ist legit, Packers sind voll am Start. Ich freue mich und nächste Woche ein mega geiles Spiel. Da wird sich zeigen, wie stark hält die doch sehr stark angeschlagene O-Line gegen meiner Meinung nach einer der stärksten D-Lines in der Liga. Darauf wird es hinauslaufen und da bin ich sehr, sehr gespannt.
Absolut. Vor allem, man muss ja dazu sagen, das Rebound-Game, der Grund, warum das alle so predicted haben, dass das jetzt das Packers-Rebound-Game war, war natürlich auch zu teils, weil es eben die Detroit Lions waren.
Und
die Lions haben bei Gott nicht die beste O-Line und sicher auch nicht die böseste D-Line.
No.
Und das sind aber zwei Sachen, die 49ers sehr wohl haben. Und wenn du gegen eine Lions O-Line keinen einzigen Sack zusammenkriegst und gegen die Lions D-Line 4 Sacks kassierst, dann könnte es passieren, dass du in San Francisco eventuell Probleme hast. Und
ja,
freut mich natürlich, dass ich das so sagen kann. Ich bin doch sehr leidenschaftlicher 49ers-Fan. Und schauen wir mal, wie der Week 3 Podcast ausschaut, ob wir uns irgendwie in die Haare kriegen oder ob es geht.
Ich werde mich zurückhalten. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin emotional völlig stabil. Und
absolut, ja.
Und man sieht aber auch ganz klar, dass Rodgers doch sehr, sehr den Luxus der letzten Jahre genießt, wenn man sich überlegt, dass er zweimal ganz klassisch über den Left Tackle gesackt worden ist. Und da muss man denken, wenn man halt, und ich drop das jetzt einfach mal so, den besten Left Tackle der Liga normalerweise hat Und ich meine, Bakhtiari ist ja eine, ja. Das ist ja ein, ganz ehrlich, das ist ja eine Naturkatastrophe. Wenn du den
Top 3 auf jeden Fall.
Ja, wenn du den als Defensive End hast, hey, dann lass ich es doch, oder? Ich lasse es doch. Aber der ist halt nicht da und er kommt in Woche 4.
Der ist nicht da,
Und deswegen, aber kommen wir zu einem anderen Spieler, Aaron Jones. 4 Touchdowns aus dem Spiel raus.
Dieser Wahnsinnige, ja.
Was ist da los? Völlig absurd.
Keine Ahnung. Ich bin sehr froh, dass der mit meinem dieswöchentlichen Fantasy-Game absolut nichts zum tun gehabt hat, weil das wäre definitiv nicht gut ausgegangen.
Ja, meine Seele wurde weggesnatcht, Fantasy-Football, und zwar, und da kommen wir dann auch noch dazu, kommen wir gleich am besten dazu, mein Fantasy-Gegner mit Aaron Rodgers, mit Aaron Jones und Cooper Kupp, alleine die drei hätten mich schon gesnatcht. Alleine die drei hätten schon annähernd so viele Punkte gehabt, wie ich mit meinem ganzen Team. Und hey, ich laufe mit Russell Wilson. Und im Endeffekt muss man überlegen, hey, alleine was die an Punkten produzieren. Und das ist der große Lichtblick, der uns hoffentlich bis zur Woche 6 bringt oder Woche 5, wenn dann wieder die O-Line super dasteht.
Und ja.
Ah, und da habe ich auch ein nettes Highlight für alle, die gerne auf witzige Akrobatik-Einlagen steht. Und zwar in Minute 9 sieht man den Swift mit einem richtig geilen Hurdle, der so absolut nichts bringt, aber dennoch ein cooles Highlight ist. Da vielleicht auch mal kurz reinschauen, richtig geiler Hurdle.
Gut. Ja, schaut immer nice aus. Es macht Spaß zum Zuschauen. Nice aus, es bringt oft weniger, es ist eigentlich vielleicht wirkt.
Da gab es nur zwei, die mir jetzt so in den letzten 10 Jahren einfallen, die das gemeistert, die wirklich gut darin waren. Und da war das einen der MVP-Season, Cam Newton, und der junge, frische Colin Kaepernick. Das waren die zwei. Das waren die zwei Hörler, die so in meiner peripheren Sicht aufgetaucht sind.
Ja. Die haben das sehr, sehr gut gemacht.
Und wie du schon sagst, oft ist es nicht so sinnvoll. Und wo stehen diese beiden Quarterbacks jetzt?
Ja.
Nicht mehr am Feld, leider.
Nicht mehr am Feld, ne?
Das machst du halt nicht lang, weil irgendwann merken es die Leute und dann ist das Ganze vorbei.
Vor allem, wenn der nicht aufgeht, dann schaut es halt richtig, richtig böse aus.
Ja.
Dann schaut es richtig böse aus.
Aber wir kommen zum nächsten Spiel. Das werden wir ein bisschen schneller durchmachen, damit wir euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Aber hey, was soll ich sagen? Vikings gegen die Cardinals. Ich sag, Cousins is real. Der spielt echt einen guten Football. Und da muss man wirklich sagen, geile erste Minute, das war von Anfang an wirklich spannend. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin ein bisschen auf den Bus aufgestiegen von Arizona, weil ich bin nicht der Busfahrer, aber ich bin so in der zweiten, dritten Reihe vom Bus. Nicht ganz vorn bei den Strebern, aber ich fahre gerne mit, muss ich sagen. Weil ganz ehrlich, schauen wir uns mal Murray an, wie der sich in der Pocket bewegt.
Das ist unnormal.
Also das wenn ist der absolut anfängt,
unnormal.
Ja, wenn der anfängt, jetzt sich noch zusätzlich irgendwie mal so ein Messer rausholt und anfängt Schnitzarbeiten da hinten zu machen, weil der halt einfach so natürlich sich da drinnen bewegt, der dreht der Defense regelmäßig den Rücken zu in der Pocket.
Ja.
Oder denkst, hey, wie abgebrüht musst du sein?
Ja, es ist einfach so ohne Angst. So, es ist ihm vollkommen wurscht, weil mit der Beine wie eine Nähmaschine und er weiß genau, okay, alles was kommt, ich drehe mich, wind mich irgendwie raus und dann bringe ich im besten Fall einen 77-Yard-Touchdown-Pass an oder irgend so ein Wahnsinn.
Es ist echt verrückt. Und da natürlich auch nicht umsonst Passing Zweiter nach Derek Carr. Zu dem werden wir noch mal nachher kurz kommen, weil die Raiders für mich so ein bisschen unterm Radar schwirren. Vermutlich auch wegen den letzten x Jahren.
Aber wahrscheinlich.
Die Raiders sind legit momentan. Und deswegen, da werden wir dann nachher zu kommen. Aber der Kyler Murray natürlich mit 689 Yard Passing. Und da kommen wir jetzt auch zu dem völlig verrückt 10,1 Yard per Attempt.
Ja, das ist
ja nicht nix.
Das ist ja ein First Down pro Versuch. Das ist aber, das musst du mir auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein First-Down-Pro-Versuch.
Ja, und wenn man sich das dann anschaut, und er hat 68 Attempts. Und wenn man sich überlegt, dass dann der Derek Carr der Leader ist mit 817 Yard, ich meine, der ist meilenweit voraus, aber ja, er hat natürlich auch nur 8,8 Yard per Attempt. Mit 93 ja, Attempts, das ist schon
ja, heftig. Ja, ja. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Wenn man sich die Statistik einfach nur Yard per Attempt anschaut, haben wir mittlerweile einige Leute ganz vorne. Zu denen werden wir dann nachher kommen, wenn wir euch dann im letzten Drittel von dem, oder im letzten Abschnitt von dem Podcast, da werden wir ein bisschen über das mehr reden, aber seid gespannt, wenn man sich überlegt, wie Kyler Murray arbeitet und er ist nur sechstbester ex aequo mit Mahomes, wenn es um Yard per Attempt geht, da können sie nochmal auf was gefasst machen.
Mhm.
Aber kommen wir weiter zum Spielen. Auch da Murray natürlich mit Hopkins, mit einem extremen Routinier, ein Wahnsinnsempfänger vom Ball, der immer ein Garant ist. Auch da ein bisschen wie Schummeln natürlich.
Das ist echt, also Nuke Hopkins ist echt Schummeln. Vor allem, das ist wieder so ein bisschen, das ist schon gar nicht mehr fair. Du hast eh schon an Christian Kirk, du hast an AJ Green geholt, der zwar sicher nicht mehr in seiner Prime ist, aber hey, der hat Erfahrung, der ist jahrelang am Spielfeld gestanden, der weiß schon auch, was er tut. Und dann Nuke Hopkins, tut ein bisschen weh. Vor allem aus Sicht eines 49ers-Fans, der zweimal im Jahr dann gegen diese Wahnsinnigen spielen muss. Mhm. Also, da ist halt schon einiges dahinter.
Ich sag's, wie es ist, ich bin zweite, dritte Reihe vom Bus, ich bin voll dabei. Ich fahre mit Arizona. Da aber auch wirklich wieder ein Top-Spieler abgeliefert. Cousins mit einer seiner Lieblingsanspielstationen, mit Thielen, echt geile Plays gemacht. Und um das Ganze ein bisschen abzukürzen, das Hin und Her von diesem Spiel, schaut euch die Highlights an. Da auch wieder kurz bei NFL Game Pass kann man da super Highlights anschauen. Ist jetzt kein Sponsoring bei Weitem nicht, aber ich möchte eine kleine Szene rausheben aus dem ganzen Spiel, weil das echt selten ist. Und zwar würde ich das für mich, weil ich bin ein Kicker-Fan, sagen, für mich ist das Play of the Week. Und da kannst du gerne auch deinen Senf dazu danach geben, was für dich das Play of the Week ist. Für mich ist das Play of the Week 62 Yard Field Goal vom Kicker der Cardinals. Das sieht man echt nicht oft.
Das sieht man echt nicht oft, ja. Ja. Beziehungsweise, hat man das überhaupt schon gesehen?
Ich weiß es nicht. Ich habe mal von einem
ich weiß nicht, ob 61 Yard Philadelphia Eagles Jake Elliott. Das kann ich mich erinnern. Das war vorige Season oder vor zwei Jahren.
62. Das ist sick. Ist
gut möglich, dass das weiteste Field Goal in NFL History ist. Ich lege jetzt nicht meine Hände dafür ins Feuer, aber ich meine, dass es das weiteste Field Goal in NFL History ist. Und das ist, also ich glaube, da brauchen wir dann nicht weiter drüber reden. Da sind wir dann beim Play of the Week absolut. Also da bin ich komplett auf deiner Seite.
Und vor allem, wenn man sich das überlegt, was da alles passiert ist. Leute, das Spiel, schaut auch da die Highlights unbedingt. Da reden wir wirklich von einem unfassbaren Hin und Her. Und das Ganze, wenn ich mir überlege, wir reden da von einem 2017. Und dann kommt das Ganze noch zu einem geilen Field Goal von den Cardinals. Und das Ganze war nur eine Halbzeit. Und am Schluss dann, ich spule das Ganze jetzt nach vorne. Und ich habe relativ oft gesagt, dass ich Joseph, der ja dann Joseph für einen nicht so guten Kicker halte, aber jetzt geht das Ganze hin und her und wir landen im Endeffekt bei einem 33-34. Und zwar für die Cardinals gegen die Vikings. Und Vikings arbeiten sich weiter vor bis hin zu dem 37-Yard-Attempt-Field-Goal. Und was passiert? Der große Vikings-Fluch schlägt zu. Der 37-Yard-Attempt fürs Field Goal und um das Spiel zu gewinnen, was ein Premium-Spiel Deluxe war, geht volle Kanone daneben. Aber ich habe nicht gesehen, warum.
Ja, nicht. Es war nicht einmal knapp oder so. Es war einfach voll daneben gesammelt.
Ja.
Und das ist halt echt, die Vikings, ich meine, der Kickerfluch der Vikings ist älter als das aktuelle Jahrhundert.
Mhm.
Man denkt, ich glaube, was war es, 98er oder 99er NFC Championship Game, wo der Kicker den so massiv versemmelt hat. Das war genau dieselbe Situation, nur dass es um viel, viel mehr noch gegangen ist.
Mhm.
Und das geht aber seit Jahren so.
Es ist verrückt.
Es geht seit Jahren so, dass die Vikings es immer irgendwie schaffen, mit dem Kicker das zu verkacken. Vielleicht haben sie deswegen einen Dome gebaut. Vielleicht haben sie deswegen das US Bank Stadium gebaut und haben gesagt, okay, aus, unsere Kicker bauen zu viel Scheiße, wir bauen einfach ein Dach drüber. Aber
ich weiß es nicht.
Die bestinvestiertesten 2,9 Milliarden waren, bin mir nicht sicher.
Ja, ich weiß es. Ich bin fassungslos, muss ich sagen, bei 37 Yard. Also jetzt ohne irgendwie jetzt irgendwie zu nahe zu treten, das sollte ein Kicker eigentlich immer schaffen müssen.
Also, das sollte echt machbar sein. Ja, du hast 45 Yards aufwärts, kannst verkacken, okay, kann passieren, ist so. Wird da keiner einen Strick dran. Aber das Game-Winning-Field-Goal für 37 Yards, das ist der Moment, da muss das Kicker liefern.
Und du musst liefern, weil wenn du das nicht machst, dann hast du echt, dann wird echt gezweifelt an dir. Gerade Minnesota, die ja wirklich auch sehr sensibel sind. Also, not sure.
Ja. Vor allem Kicker ist ja, finde ich, generell eine sehr faszinierende Person, weil, also eine Position, weil viele Außenstehende immer so, ja, der kickt nur, der kommt für 4-5 Mal pro Spiel aufs Feld, warum kann das nicht irgendwer anders auch machen? Aber Kicker ist erstens einmal ganz so einfach, ist es natürlich nicht. Aber zweitens, Kicker ist halt vor allem eine extreme mentale Position. Du kommst aufs Feld und 90% der Zeit geht es um alles oder nichts und du bist jetzt der, der liefern muss. Und du bist der, der jetzt 2,5 Stunden lang auf der Sideline gesessen ist und von dem nichts geredet wird und auf einmal bist du Man of the Match oder Throttle of the Match.
Ja.
Und da muss ich echt abliefern. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr viel mentale Stärke und vor allem dann auch wirklich Konstanz und Sicherheit gefragt.
Mhm.
Und deswegen finde ich es schon irgendwie auch recht eine spannende Position und bei weitem nicht so, ja, das kann doch irgendwer machen, der muss ja nur auf den Ball draufhauen.
Ja.
Ganz so einfach ist es nicht.
Absolut. Und deswegen, ja, für mich auf jeden Fall ein irres Spiel. Und auch das letzte Spiel, was wir für euch vorbereitet haben. Aber ich würde doch gerne nochmal zwei Lamar Jackson-Momente für euch teilen. Was ja auch ein Wahnsinnsspiel war. Aber natürlich können wir nicht in die kurze Zeit alle Spiele reinbringen. Wir werden euch dann natürlich noch ein paar Scores sagen. Und vielleicht auch die Vorhersage der nächsten Woche. Ich würde mir immer zwei Spiele raussuchen, wo ich ein bisschen gegen dich wettern werde. Vor allem, wenn wir nächste Woche Packers gegen 49ers sehen werden.
Alles klar.
Wo ich natürlich genau weiß, wer gewinnen wird. Aber
natürlich.
Wir kommen zu meinen zwei Highlights und die sind beide von Lamar Jackson. Und zwar erstens ein Touchdown, den er gemacht hat. Und zwar ist er da mit einem Salto in die Endzone rein. Und ja, ein Zuckerstück. Für jeden, der Bock hat, mal so akrobatische Quarterbacks auch mal zu sehen. Es war eher ein seitlicher Salto. Es war kein Flickflag, es war auch kein Rad, aber es war so, ja. Es war so, ich möchte jetzt irgendwas zeigen, Salto, aber auf keinen Fall den Ball verlieren.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Wie notwendig war es aber?
Es war völlig notwendig. Sowas ist immer notwendig.
Immer notwendig.
Vor allem, wenn du gegen die Chiefs am Platz stehst, die doch sehr, sehr von sich überzeugt sind, was sie auch dürfen. Aber wir und im dritten Quarter auch von Lamar Jackson ein wirklich geiler, und zwar im dritten Quarter Minute 9,31, ein Jump Pass zum Touchdown. Springt wirklich über seine Line drüber. Ein schöner Lupfer, wie man so schön sagt, zu einem Touchdown. Ich war begeistert. Schaut's da auch mal rein. Zahlt sich auf jeden Fall aus.
Weißt du, woran mit der erinnert?
Jetzt bin ich gespannt.
Vielleicht Touchdown Pass des schwersten Spielers überhaupt. Dontari Poe, Defensive Tackle, hat vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren bei den Kansas City Chiefs gespielt und wurde Third and Goal an der 1-Yard-Linie als vermeintlich Running Back aufgestellt.
Mhm. Ja.
Und er hat den Ball einfach elegant wie noch nie über die O-Line drüber geschupft. Also so wirklich nicht geworfen, sondern geschupft.
Mhm.
Und das war ein geiler Touchdown-Pass. Und natürlich Lamar Jackson wesentlich eleganter, wesentlich agiler. Aber etwas. Die Aktion habe ich ja ganz ein bisschen nur.
Ja.
Aber richtig cooles Play. Ja.
Gut. Aber wir kommen jetzt noch zu ein paar Stats, weil es mir, ich finde es immer ganz nice zu schauen, Wie stehen die Teams da? Und heute werden wir uns ein bisschen die Offense anschauen. Und mich hat extrem begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat extrem begeistert schaut euch mal die Statistik an von den Cleveland Browns. Wir sind hier bei einer Passing Completion Rate von 81,6.
Wow.
Was ist denn da los, bitte?
81,6% Completion Percentage von Baker Mayfield.
Was ist denn da los? Das ist ja völlig absurd. Ja. Und der ist ja völlig on fire. Ich meine, ja, er braucht auch ein bisschen Hilfe natürlich von seinem Team. Aber ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich in die Richtung spiele,
Ja.
Baker ist real.
Die Hilfe vom Team, die ist da. Also der Roster von den Browns ist gewaltig.
Der ist tief worden. Vor allem, schau dir mal an, ich meine, das ist ja auch so ein Team. Und deswegen ist doch Football so interessant. Wer hätte vor x Jahren gedacht, dass die Browns jetzt so hardcore dabei sind?
Wer hätte jemals gedacht, dass die Browns irgendwo dabei sind? Außer beim Number One Pick.
Wie du sagst, der einzige Moment, wo ich die Browns mitbekommen habe, war, wenn es drum gegangen ist, Number One Draft goes to. Ja,
genau.
Das war der Moment.
Aber war der Moment, wo die Browns da waren, ja.
Ja, aber ich meine ganz ehrlich, Browns sind voll da und let's see, also
wir werden sehen.
Ich bin sehr, sehr gespannt und man darf gespannt sein, wird auf jeden Fall cool und ja, Browns auf jeden Fall sehr, sehr nice und gleich danach sind wir schon bei den Broncos, die auch eine gute Completion Rate haben mit 77,1 und vor allem einer hohen Anzahl an Versuchen mit 70 Versuchen und von 70 sind 54 angekommen.
Hey, das ist schon amtlich, ja.
Nicht schlecht. Ja, und dahinter die Cowboys mit dem, für mich, muss ich auch sagen, es wird das stärkste Comeback dieser Saison gewesen sein.
Player-wise oder Franchise-wise?
Player-wise.
Okay, ja, mag sein.
Player-wise, wir werden sehen, es ist erst Woche 2.
Schauen wir mal, was Nick Bosa so treibt die nächste Zeit.
Ja,
der Bursch hat auch schon 3-6.
Ja, das stimmt schon, aber ich sag's, wie es ist, Dak Prescott liefert jetzt schon richtig ab.
Ja.
Ich glaube, das wird richtig stark werden, das wird eine gute Saison werden für ihn und freue mich schon drauf, weil ich habe Cowboys Offense immer ganz gern geschaut. Bin kein großer Cowboys-Fan, muss ich sagen, aber ich habe sie gern geschaut, weil sie doch immer einen relativ harten Basic-Football gespielt haben.
Ja.
Und jetzt kommt Dak Prescott und schaut schon ganz gut aus. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf ein paar nette Spiele, die ich mir da anschauen kann.
Ja, könnte spannend sein zum Zuschauen. Und was ich sagen muss, wem ich einfach extrem wünsche, dass es diese Saison weiter so gut läuft, ist Teddy B. Teddy Bridgewater, was der Bursche schon durchgemacht hat, in undankbare Situationen, der schon gekommen ist und immer irgendwie noch das Beste daraus gemacht hat. Mhm. Also dem Burschen wünsche ich echt, dass es so gut wie nur irgendwie möglich läuft.
Und absolut.
Ist natürlich zart in der Division, muss man natürlich schon auch sagen. Aber ja, wünsche ich auf jeden Fall.
Aber hands down, Teddy B, zweiter Platz in Completion Percentage.
Ja, ja. Man wird sehen. Schauen wir, was draus wird.
Ja, der Dude bringt's. Ganz ehrlich, 77,1. Nehmen wir. Und vor allem, schau mal das Quarterback-Rating an. Teddy B mit 120,7 Quarterback-Rating. Da sind wir schon ziemlich weit oben.
Wenn man sich überlegt. Da sind wir Platz 6, ja, das ist nicht schlecht.
Ja, das ist nicht schlecht. Ich meine, es gibt nur einen, der das Ganze anführen kann, und das ist natürlich der Routinier Russell Wilson, wenn wir schon im Quarterback-Rating sind, der natürlich mein Fantasy-Football-Quarterback ist. Der führt mich mit seiner klassischen, überdurchschnittlichen Leistung, aber jede Woche führt er mich schon noch in die Playoffs, hoffentlich. Und natürlich, wie jedes Jahr, ich bin nicht der größte Fan, aber Patrick Mahomes mit 131,4. Ja. Damn!
Der ist natürlich heiß wie jedes Jahr. Mm. Und Platz 3, ich liebe ihn, Matthew Stafford.
Ja.
Geiler Hund, der absolut against all odds, muss man sagen, nämlich am Roster der Detroit Lions auch die letzten Jahre immer irgendwie stark war, obwohl der Rest vom Team halt echt nicht viel hergeben hat.
Ja.
Und der ist jetzt bei einem Team, wo echt vieles funktioniert, die eine wahnsinnig gute Defense haben, die einen echt fähigen Coach haben, der einiges an Waffen hat, und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Rams mit Matthew Stafford heuer zusammenbringen werden.
Ja.
Ein bisschen Angst habe ich auch, aber es wird sicher interessant.
Also ich sage es ja ganz ehrlich, Rams für mich auch seit dem Coacheswechsel vor einigen Jahren für mich absolut immer am Plan.
Da kann immer was gehen.
Wirklich, wirklich stark. Und Matthew Stafford, wer hätte das gedacht? Ich sag's dir ganz ehrlich, er schaut für mich nicht aus wie ein Top-Quarterback, aber er liefert. Aha. Er liefert.
Ich habe ihm immer schon, ich muss auch sagen, wie es geheißen hat, okay, er wird von den Lions weggehen. Ich wollte ihn unbedingt in San Francisco haben. Mhm. Ich habe mir echt gedacht, ich hätte ihn richtig gern bei den 49ers gehabt, weil ich mir gedacht habe, das wäre das, dieses...
Ich glaube, ich habe letztes Jahr gesagt, dass der getradet wird zu den 49ers. Ich glaube, da waren Rumore. Bevor
die 49ers dann Trey Lance oder hochgetradet haben für Trey Lance, war das ja auch im Gespräch. Also das war durchaus, das war jetzt nichts, was mir ich gewünscht habe als 49ers-Fan, sondern das war tatsächlich auch serious Trade Talk da irgendwo.
Ja.
Aber es ist dann nicht zustande gekommen und ich bin auch mit unserer aktuellen 49ers Quarterback-Situation durchaus zufrieden. Ja. Aber Matthew Stafford in Los Angeles könnte noch sehr, sehr spannend werden.
Ja, und ganz ehrlich, ich meine, Jimmy G mit einem Rating von 111, why not?
Why not?
Why not?
Absolut.
Also 9,1 Yard per Attempt, 39 von 55 angebracht, Completion Rate von 70%.
Ja. Ja.
Warum nicht?
Ja, ja. Wann wird's sehen?
Ich glaube, da können sich andere ein bisschen eine Scheibe noch davon abschneiden, weil wenn ich mir überlege, dass ein Aaron Rodgers doch einige Nummern noch unterm Jimmy G ist mit einem Quarterback Rating von 96, weil er natürlich in der ersten Woche ein bisschen schlecht abgeliefert hat. Aber ja, also da auf jeden Fall voll dabei unter den Top Quarterbacks. Gut. So, was wollen wir uns noch anschauen? Wir müssen uns noch anschauen die Predictions für nächste Woche.
Ja.
Und ich würde mal immer drei raussuchen. Und zwar die drei, was mich am meisten interessieren. Und das schreibe ich jetzt direkt auf. Und ich würde sagen, ich werde mal unseren Schriftführer machen. Ne?
Sehr gut.
Week 3 Predictions. Und ich führe gleich einmal das Ganze an. 49ers gegen die Packers und ich sag, das Ganze wird ausgehen. Wird jetzt ausgehen. 27 zu 24 für die Packers.
Okay. 27-24 für die Packers.
Also 24-27, wenn man es von den 49ers aussieht.
Ja, 24-27. Okay. Ich bin der Meinung, es wird natürlich in die andere Richtung gehen, ganz klar.
Ganz kreativ, 27-24 für die 49ers.
Nein, so nicht. Ich würde sagen, es wird weniger passieren, also scoring-wise. Ich sage, 24 bleiben bei den 49ers, aber die Packers kommen nicht über 20. 24-20.
Ich bin gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass es mehr ein Schützenfest sein wird, weil wenn ich mir anschaue, was Aaron Rodgers für Waffen hat, ich glaube, es ist einfach fast, also Woche 1 war shit, aber ich glaube, die sind richtig warm gelaufen. Und wenn man sich anschaut, wie die sich freispielen können.
Das könnte natürlich passieren. Das ist allerdings meine große Befürchtung, weil ich denke, wenn es in Richtung Shootout geht, dann werden es die Packers heimspielen. Deswegen vertraue ich oder hoffe ich auf die Brute Force der 49ers Defensive Line und hoffe, dass die da einiges an Disruptiveness einbringen werden und vielleicht die Big Plays des Aaron Rodgers schon zerstören können, bevor sie überhaupt entstehen. Das wird meine Hoffnung sein. Deswegen sage ich 24-20, vielleicht nicht ganz so flashy wie so manche andere Spiele in der kommenden Woche oder in den Wochen, die wir schon gesehen haben. Aber ich hoffe auf ein knappes und auf jeden Fall spannendes Game.
Ja, und da kommen wir auch schon zu dem wahrscheinlich, also für mich vermutlich das absolute Topspiel. Tampa Bay gegen LA Rams.
Oh ja.
Holy cannoli.
Das wird fucking böse.
Das wird, glaube ich, eine Offense-Show-Deluxe.
Ja, Da werden wir schauen, was die Tampa O-Line wirklich hält. Und wie comfortable der Tom Brady in der Pocket ist, wenn Aaron Donald auf der anderen Seite steht.
Aber auch umgekehrt wenn natürlich.
Wenn er das auch so sauber überspielt.
Ja.
Dann ist er.
Ehrlich gesagt, ich glaube, dass sowohl Donald als auch Sue in diesem Spiel keine Rolle spielen werden. Donald war bis jetzt nicht so dominant. Er hat sich zurückgehalten. Aber jeder, der Donald sieht, ich meine, der ist ja ein Statistik-Maniac. Der kann das ja gar nicht ertragen, wenn er nicht ganz oben ist in der Statistik. Das ist, ich glaube tatsächlich. Ist halt
aber schwierig, wenn du in der Triple Cover bist, wenn du im Triple Team die ganze Zeit hängst.
Ja. Es wird ein absolutes super Highlight. Ich freue mich. Deluxe einfach. Und ich sage, ich mache jetzt einfach mal da wird nicht viel gescored werden. Ich sage, die bleiben beide
sehr, sehr
unter
gut sein.
20 Punkten. Und wobei ist schwierig. Wie willst du den Gronk ausschalten? Nee, ich gebe Tampa Bay auf 21 Punkte und gebe LA leider nur 14.
Okay. 21-14 sagst du?
Mhm.
Das ist spannend. Also ich werde nicht dagegen wetten. Ich werde nicht gegen Tampa wetten. Ich bin der Meinung, dass es...
Das wäre verrückt.
Dass es Tampa auch macht. Ja, nein, das ist also, verrückt. Wenn, dann die Rams. Aber nein, also ich glaube auch, dass Tampa das machen wird. Sag 23-17. 23-17 Tampa.
Ja,
aber
ja,
ich mich da jetzt nicht sonderlich weit aus dem Fenster lehne oder irgendwas Orges mache, aber ich glaube einfach so in die Richtung wird das ganze Spiel ablaufen.
Was haben wir als drittes Game?
Was wollen wir denn nehmen?
Es muss fast Seahawks-Vikings sein.
Seahawks-Vikings, oh ja.
Seahawks ganz stabil, ganz, ganz stabil. Haben zwar das zweite Spiel verloren, muss man aber auch sagen, es war keine Klatsche. Es war ein schönes Spiel. Es war wirklich ein schönes Spiel und ich sage, Seahawks-Vikings wird eine absolute Top-Partie. Bin ich mir ganz sicher, weil was sonst sehe ich da nicht unbedingt. Ich meine, schauen wir uns mal die Spiele durch. Ich gehe im Schnelldurchlauf. Carolina gegen Houston.
Ja, Carolina.
Gehe ich mit Carolina.
Auf jeden Fall.
Colts gegen Indianapolis gegen Tennessee. Gehe ich mit Tennessee. Obwohl
das
die Colts legit sind.
Das wird das Rebound-Game für die Colts, weil die sind weit besser als 0-3. Das wird das Rebound-Game für die Colts.
Das stimmt tatsächlich. Das
wir
kann
haben
sein.
Zwar echt harte Partien gehabt. Gegen die Seahawks und gegen wen noch? Sonst gespielt die Wochen.
Ich schau gleich nach. Ich hab's nicht im Kopf.
Gegen die Rams. Die haben jetzt die Seahawks und die Rams gespielt. Und da darf man durchaus verlieren. Aber
das stimmt, ja.
Ich sage, das wird das Rebound-Game für Indianapolis.
Das kann gut sein, ja. Wobei Tennessee auch wirklich gut dasteht. Und dann kommen wir durch Atlanta gegen die New York Giants.
Giants, oh.
Das muss all day Atlanta gewinnt das Spiel 500.000 zum Null.
Ja, glaube ich. Es wird Atlanta machen.
Ja. Ja, Kansas City. Gegen die Chargers.
Gegen die Chargers.
Das ist Kansas City all day.
Muss Kansas City.
Das ist auch nicht spannend, glaube ich. Das wird deutlich.
So sehr ich die Chargers eigentlich mag und so sehr ich auch der Meinung bin, dass die doch ein solides Team haben, aber gegen Kansas City werden sie wenig bis gar keine Chance haben.
Kansas City ist stark.
Das brauchen wir, glaube ich, nicht länger drüber reden. Das wird Kansas City.
Ja. Absolut. Und vor allem, Mahomes wird das nach Hause holen.
Ja.
Ja, dann haben wir Cincinnati gegen die Pittsburgh Steelers. Es muss Cincinnati gewinnen. Pittsburgh, ich verstehe Pittsburgh nicht.
Kein Mensch tut das, oder?
Ich verstehe Pittsburgh seit Jahren nicht. Ich verstehe das ganze Franchise ist für mich ein großes Fragezeichen. Ich sehe es nicht. Ich sehe die Steelers einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie sie Spiele gewinnen können mit diesen. Und verstehe mich nicht falsch. Ich bin ein Fan von Big. Ich bin ein Fan von Big.
Ja.
Ich habe hinter mir sogar eine Statue, also so eine kleine Actionfigur von Roethlisberger.
Big Ben Fanboy, oder wie?
Nein, die habe ich geschenkt bekommen, aber sie steht hier und ich lasse sie hier.
Sie steht da. Und sie bleibt da.
Ja, weil das heißt, so ein humpelnder Tank ist, der auch gar nicht mehr weiß, wie er hinfallen soll. Der fällt ja auch
das
immer schon zu
sehr, sehr gut.
Na, das ja, muss Cincinnati, ja. Muss das mit ihren, Cincinnati muss bringen. Cincinnati bringt das, ich sag's dir.
Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es nicht. Ich gehe mit Pittsburgh.
Ja, na, ich bleibe bei
Cincinnati. Ich würde es den Bengals auf jeden Fall vergönnen und ich bin auch der Meinung, dass der Roethlisberger genauso ein Kandidat ist, der durchaus auch schon vor ein, zwei Jahren aufhören hätte können und das wäre kaum gegangen. Aber
Pittsburgh. Ja, und vor allem weil Roethlisberger, glaubst du, nimmt Roethlisberger absichtlich den Run von den Steelers weg? Dass er das einfach absichtlich an sich reißt, diese Pässe? Weil er glaubt, er ist geil,
möglich,
aber er ist so geil, ist er
möglich
halt nicht mehr?
Ich traue es ihm durchaus zu, aber ja, ist schwierig zu sagen.
Weißt du was,
wir
nehmen da ziemlich on the fly auf, aber es wird auch einen Instagram-Kanal geben, der NFL Austria heißen wird, und zwar NFL Austria Podcast. Und Leute, ihr könnt uns da gerne Bezug drauf nehmen, schreibt uns Kommentare oder schreibt uns eine DM, was ihr zu dem Verhalten der Pittsburgh Steelers hat. Das ist ja ein unredliches Verhalten. Aber wir gehen weiter, weil wir wollen da gar nicht zu ausholen. Cleveland Browns bei Chicago. Ich sag Brownie, Brown, Brown all day.
Ja.
Easy, easy.
Ja,
Baltimore bei Detroit, glaube ich, brauchen wir nicht großartig besprechen.
Da brauchen wir alle wirklich viel drüber reden. Na.
Das wird eine harte Klatsche für die Löwen werden.
Oh, ein spannendes Spiel. Miami gegen Las Vegas. Das wird interessant.
Miami wird so totgelaufen werden. Las Vegas wird gewinnen.
Ich glaube auch, aber das wäre der Moment, wo Miami zeigen könnte, okay, wir sind nicht 35-0 scheiße.
Das ist halt leider die Frage, ist Miami vielleicht 35-0 scheiße? Ich kann es nicht sagen.
Ich glaube es nicht. Also das war so fürchterlich. 35-0 scheiße.
Das war so fürchterlich, das letzte Spiel. Also auch von der Attitude her, von allem drumherum, das war nichts. Das war wirklich nichts. Also,
ich werde jetzt nicht auf sie tippen, aber ich bin gespannt auf das Spiel auf jeden Fall.
Ja, was haben wir noch? Wir haben New Orleans bei New England.
Ja, das wäre vor 4 Jahren ein Wahnsinns-Game gewesen.
Ja, das ist leider beides Vereine. Beides Vereine, die völlig aus meinem Winkel entflohen sind. Und ich sage, wie es ist, ich gehe mit den Saints. Letzte Woche noch hardcore die Packers abgejausnet und gehen jetzt.
Jameis Winston vor MVP. Slight overreaction vielleicht.
Ja, Arizona bei Jacksonville.
Okay, ich glaube, das wird auch eine schnelle Angelegenheit werden.
Wollen wir da?
Ich habe Mercy Rule in der NFL.
Nein, gibt's nicht, aber da könnten wir eine Prediction machen. Und vielleicht ist das auch völliger Bullshit. Aber ich würde gerne Cardinals gegen Jacksonville eine Klatschen-Prediction machen.
Ja, mach mal. Klatsche der Woche voraussagen, passt.
Cardinals gegen Jacksonville und ich sag dir, das wird, ich will es nicht übertreiben, ich sage, das wird ein 58 zu 7.
Okay, 58 zu 7. Na passt, ja. Okay.
Murray bringt jetzt, das.
Ich hätte mir jetzt eher irgendwo in der 41-14-Riege gesehen, aber okay. Ja, na dann 41-14, sorry, bitte. Das sehe ich hier als realistisch.
Ja, 58-7 ist weit aus dem Fenster gelehnt, aber wir wollen es sehen. Washington Football Team bei den Buffalo Bills. Ich gehe mit den Bills. Allen ist legit.
Ich auch. Ja. Es könnte ein mühsam anzuschauendes Spiel werden.
Ich werde es mir nicht anschauen. Ich glaube, das wird richtig zart werden.
Ich glaube nämlich, ja. Da werden es die Highlights vielleicht tun. Das könnte sehr disruptive werden. Also so sehr auf geile Defensive Plays stehe, das könnte mühsam zum Zuschauen werden.
Ja, es ist das frühe Spiel am Sonntag.
Ja, genau.
Ich werde es mir nicht anschauen. Wir kommen weiter zu New York Jets gegen Denver Broncos. Und ich sage, Denver Broncos fahrt da drüber wie die Eisenbahn.
Die werden Schlitten fahren mit den Burschen im Mile High Stadium.
Ja. Gut, also, dann kommen wir weiter zu Miami Las Vegas Raiders. Ja, ich sage, die Raiders werden das gewinnen. Aber nicht so heftig, aber sie werden es gewinnen.
Ja, sie werden es gewinnen. Es wird eine knappe Partie werden. Wobei, nein, aus Spaß an der Freude sage ich Miami. Die holen sie das zurück.
Es kann sein, ja. Ja, das vermutlich
dritt spannend. Wie viel Tour überhaupt ist.
Ich weiß nicht.
Der hat ordentlich was mitkriegt im letzten Spiel. Also der ist ja dann irgendwie gebancht worden oder ist an die Sideline gegangen, weil er irgendwas mit der Rippen, glaube ich, gehabt hat. Mhm. Also wenn er fit ist, sage ich, Miami macht's.
Ja.
Wobei, wenn er nicht da ist, ist ja wurscht. Miami macht's, die holen sie das zurück.
Ja, nächstes Spiel Seahawks bei den Vikings.
Ja, Seahawks bei den Vikings.
Vikings sind nicht so schlecht, aber Seahawks werden das gewinnen.
Ja, Seahawks werden das. Seahawks werden das. Ich glaub, es wird nicht einmal so knapp werden, wie man das sein, ne? Glauben möchte. Ich glaube, also Seattle wird, Wilson wird es irgendwie wieder 17.000 Mal hintereinander schaffen, sehr starken Pass-Rush von den Vikings zu entkommen und dann wieder Bombs raushauen, dass er frei sein wird.
Der wird wieder 58 Run-Options spielen und jedes Mal zaubern. Und wird das durch. Der wird das nach Hause holen. Ja, dann haben wir nur noch ein Spiel und das ist Philly gegen Dallas. Und ich sage, all day Dallas geht nach Hause mit dem.
No way.
Ich sag das.
Surprise of the year für mich, Jalen Hurts. Ich war absolut geschockt, wie ich gesehen habe, wie hoch der in den ganzen Fantasy-Ratings drinnen ist. Ich dachte, auf was hin? Was hat der Typ gemacht, dass das berechtigt? Aber ja, er hat jetzt Sachen schon gemacht, die das durchaus berechtigen. Und ich glaube, die Eagles könnten das gewinnen.
Ich sag's dir und ganz ehrlich, Jalen Hurts, die Stats, ja, ist nicht schlecht. Quarterback-Rating 108, not bad. 67% der Pässe kommen an, 58 Versuche, 39 Mal das Ziel gefunden, ein Average von 7,8. Damit kriegt er mich nicht. Damit kriegt er mich nicht und deswegen sage ich, ich gehe mit den Cowboys.
Ja, yes. Ich muss sagen, die Stats, die du jetzt da gerade aufgezählt hast, von denen bin ich jetzt auch mäßig überzeugt, aber ich bin sehr stark der Meinung, dass gegen die Cowboys Defense durchaus mehr drinnen ist als das. Und dementsprechend, here we go with Philadelphia.
Ja, wir werden sehen.
Wenn wir sich ganz sicher sein können, unabhängig wie das Spiel ausgeht, es wird heftigst eskalieren im AT&T Stadium, weil die zwei Teams, die sind immer ein Garant für allen möglichen Wahnsinn. Ja. Also, da kann alles passieren.
Das stimmt,
glaube ich, spannend, wenn man sich das rundum und um so ein bisschen anschaut, was da Tailgate-mäßig passiert. Da wird es wieder Mörderschlägereien wahrscheinlich geben und alles, was irgendwie dazugehört und auch nicht dazugehört, wird es dort geben. Wird auf jeden Fall ein energiegeladenes Game.
Ja, absolut. Und ja, Paul, wir sind am Ende angekommen. Wir wollen jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gar nicht noch länger auf die Folter spannen. Leute, das war die erste Folge und wir werden uns nächste Woche hören, wenn es wieder heißt Football Austria, euer Football-Podcast. Wenn es um NFL geht, euer NFL-Podcast und hört jede Woche rein. Wir werden, wenn es gut geht, jeden Dienstag ausstrahlen. Nagelt uns jetzt noch nicht fest drauf. Wir werden noch das perfekte Ausstrahlungszeitpunkt für unseren NFL Austria-Podcast finden. Und hey, jeder hat mal angefangen, es wird Zeit. Geht's auf Instagram,
so schaut's aus.
Folgt uns am Instagram-Kanal und lasst aber Kommentare da. Spreadet die News, zeigt es euren Freunden. Wir werden für euch da sein. Und jetzt sage ich nichts anderes mehr als, wir haben genug gesagt, lassen wir unsere Hörer gehen. Lassen wir sie
gehen.
Und wir hören uns nächste Woche. Adieu.
Bis nächste Woche. Ciao.